Schön, bei euch hier in Düsseldorf sein zu dürfen. Wie ihr schon gehört habt, ich bin der Johnny und ich bin Missionar bei Liebe in Aktion. Das ist ein christliches Missionssozialwerk von der Ecclesia Kirchen. Und ich bin total dankbar, bei euch zu sein. Vielen, vielen Dank für all eure Gebete und natürlich auch für die Unterstützung, die ihr gebt. Ich sage gar nicht viel zur Mission jetzt. Das wird alles nach dem Gottesdienst geben. Im Nebenraum freue mich darauf, da euch ein paar Infos weitergeben zu dürfen dazu. Aber wir wollen ins Wort Gottes einsteigen und dazu möchte ich für uns beten. Himmlischer Vater, danke für diesen Morgen. Danke, dass wir in deiner Gegenwart sein dürfen. Und ich bitte dich, dass du unsere Herzen aufmachst, damit wir von dir empfangen dürfen. In Jesu Namen. Amen. Ja, ich habe euch für mich eine sehr coole Geschichte aus dem Alten Testament mitgebracht. Das ist auch was, was man sehr häufig im Kindergottesdienst diese Geschichte hört, weil es einfach so spannend ist. Und zwar, ich habe einfach den Titel gegeben, ein barmherziger Gott und ein zorniger Prophet. Ich habe das mal auch falsch rum gesagt, das kam nicht so gut an. Also ein zorniger Gott, ein barmherziger Prophet, nicht so gut. Es ist Gott, der barmherzig ist. Aber die, die die Bibel kennen, ihr wisst, worum es geht. Es geht um den Propheten Jona. Vielleicht kennst du das, wenn du eine gewisse Verantwortung hast in einer Firma oder vielleicht auch hier in der Gemeinde. Du sagst, hey, mach das und das und die Mitarbeiter machen genau das Gegenteil. Okay, also jeder Chef, wir lieben bockige Mitarbeiter, das ist das A und O von Mitarbeiterschaft. Aber so ungefähr ist es mit Gott und Jona. Der hat einen richtig bockigen Mitarbeiter, der einfach keine Lust darauf hat, das zu tun, was Gott von ihm möchte. Und es fängt an in Jona Kapitel 1, die Verse 1 bis 2, da gibt Gott Jona so einen Auftrag und er sagt, das Wort Jahwehs kam zu Jona ben Amittai. Los, geh nach Ninive, der großen Stadt, und ruf mein Urteil gegen sie aus, denn ihre Bosheit steigt auf bis zu mir. Also Ninive ist eine ziemlich große Stadt damals im Assyrischen Reich und der Auftrag, den Gott Jona gegeben hat, ist ja ziemlich einfach. Also da musst du nicht ein richtig krasser Theologe sein, um das zu verstehen. Geh nach Ninive, sagt, Gericht kommt. Das ist so ziemlich alles. Straightforward. Und Jona versteht es auch. Und was macht er? In Vers 3, aber Jona ging los, um Yahweh zu entkommen. Er wollte nach Tarschisch fliehen. Deshalb lief er nach Jaffo herunter und fand auch ein Schiff, das nach Tarschisch segeln wollte. Er bezahlte die Überfahrt, ging an Bord, um so weit weg wie möglich von Yahweh wegzukommen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber für mich ist so das die eine Geschichte, wo ich dran denken kann in der Bibel, wo Gott einen Propheten sagt, mach das, und er macht genau das Gegenteil. Also Ninive liegt im Osten und Tarschisch, wo er hingehen wollte, liegt im Westen. Also wirklich 180 Grad, Hauptsache weg von dort. Und ich habe mich schon ein bisschen gefragt, warum gerade nach Tarschisch? Es gibt so viele Orte, wo er untertauchen kann. Warum gerade dieser Ort? Und ich fand eine interessante Bibelstelle, und zwar in Jesaja 66, 19. Da werden ein paar Orte aufgelistet. Tarschisch ist eins von diesen Orten. Und es steht, das sind Orte, die noch nie von der Herrlichkeit Yahwehs gehört hatten. Also vielleicht dachte sich Jona, wenn ich dorthin gehe, dann redet Gott nicht mehr zu mir. Weil dort Gott sich nicht offenbart, offensichtlich. Israel war ja besonders. Da war ja der Tempel oder die Stiftshütte vor dem Tempel. Dort war Gott gegenwärtig. Er hat seine Präsenz manifestiert dort und die Menschen konnten sein Reden hören. Dort hat er zu den Propheten gesprochen. Jona denkt sich, ich gehe dorthin, da offenbart er sich nicht, ich kann in Rente gehen, brauche ich diesen blöden Auftrag nicht ausführen. War zumindest der Gedanke. Die, die es wissen, hat nicht so gut geklappt, oder? Und zwar, er steigt auf dieses Schiff und die Reise geht los. Und Gott sendet dann einen Riesensturm, um Jonas Reise aufzuhalten. Und das Schiff wird ins Wasser gezerrt oder droht zu sinken und die Leute fangen an, ihre verschiedenen Götter um Hilfe anzubeten, bringt alles nichts, sie müssen Gepäck über Bord werfen, also auch die Leute, die ihre Playstation mit dabei hatten, das muss auch raus, das ist nicht wichtig, wir gehen unter, alles muss weg. Also sie hatten richtig Panik um ihr Leben und wir wissen es, es gibt nicht immer einen Schuldigen für schlechtes Wetter. Okay, also wenn es einen Schneesturm gibt hier, wir denken nicht, hey, wer hat hier irgendwas Schlechtes getan? Aber damals war das der Gedanke Und sie werfen deswegen ein Los, um rauszufinden, hey, wer ist für diese schlechte Wette verantwortlich? Und es lag richtig. Es fiel tatsächlich auf Jona, er ist schuldig, und sie fragen ihn so, hey, was hast du gemacht? Jona, was hast du gemacht? Und er muss dann zugeben, ja Leute, ich renne weg von dem Gott, der das Land und das Meer erschaffen hat. Und sie denken sich, wie dumm kann man sein? Du rennst weg von dem Gott, der das Meer erschaffen hat, und du steigst in ein Boot. Sehr schlau, Jona. Danke. Und er gibt ihnen aber trotzdem eine Lösung. Er sagt, Leute, ganz einfach, ihr schmeißt mich über Bord und der Sturm hört auf. Und ich finde, das sind richtig freundliche Leute. Sie haben es nämlich nicht direkt gemacht. Ich denke, okay, wen du meinst. Haben sie nicht gemacht, sondern sie versuchen es wirklich erstmal zu rudern. Es klappt nicht, also als letzte Lösung schmeißen sie ihn über Bord. Und dann kommt ja dieser faszinierende Teil der Geschichte, was wir im Kindergottesdienst so lieben. Da kommt ein Riesenfisch, schluckt Jona, da bleibt er 3 Tage und 3 Nächte in dem Fisch, bis Gott dann sagt, ja, jetzt darfst du ihn wieder ausspucken, ich weiß, der schmeckt nicht, kann aufs Land wieder. Das ist ein Teil der Geschichte, wo viele sagen, naja, ich weiß nicht, ob das wirklich passiert ist. Und ich denke mir, hey, wenn Gott Himmel und Erde erschaffen kann, dann schafft er das auch, da ihn im Fisch am Leben zu lassen oder ihn von den Toten aufzuerwecken, was auch immer da passiert ist. Aber was ich so spannend an dieser Geschichte finde, ist, wenn wir das dann mit Jesus vergleichen. Also das ist meine Hoffnung heute, dass wir nicht nur die Geschichte Jonas verstehen, sondern dass die Geschichte Jonas uns hilft, Jesus zu verstehen und seinen Dienst, seinen Auftrag. Gott gibt Jona einen Auftrag und was macht er? Er geht in die genau gegengesetzte Richtung. Aber dann haben wir Jesus, der in der Herrlichkeit des Himmels ist. Er sitzt auf dem Thron, er hat tausende von Engeln um ihn herum, die ihn bedienen können. Und er hat alles. Er ist der Herr der Welt. Und der Vater sagt zu ihm, ich will, dass du Mensch wirst, dich erniedrigst, wie ein Sklave wirst und am Kreuz für die Sünden der Menschen stirbst. Hey, im Vergleich zu Jonas Auftrag ist es ziemlich krass, oder? Jona sollte nur hingehen und predigen. Hat Jesus auch gemacht. Aber dann ganz am Ende sagt Gott, du sollst für die Sünden der Menschheit einen qualvollen Tod sterben. Und was macht Jesus? Er sagt, ja, gerne. Er sah die Freude, die daraus entstehen würde, und er kam, um sein Leben für dich zu geben. Aber selbst Jona, ich finde, auch wenn er sehr selbstsüchtig war, er ist weggerannt vor dem Auftrag, trotzdem tut er etwas Gutes in dieser Geschichte. Er opfert sich selbst, oder? Auch er opfert sich selbst, um die anderen Menschen auf diesem Schiff zu retten. Schmeißt mich über Bord und der Sturm hört auf. Hätte er nicht machen müssen. Er sagt, ja, tut mir leid, Leute, ich weiß, ich bin verantwortlich. Ja, wir geben jetzt unser Bestes, an Land zu kommen. Macht er nicht. Irgendwie hat er verstanden, was Gott von ihm wollte. Und ich fand es krass. Ich war in Uganda, habe eine ähnliche Predigt über Jona gehalten. Und ein Typ kommt auf mich zu nach dem Gottesdienst und fragt, warum ist Jona nicht einfach gesprungen? Warum belastet er das Gewissen von diesen Leuten und sagt, schmeiß mich über Bord? Spring doch einfach, mach das Ganze viel, viel einfacher. Und ich fand es so eine geniale Frage und es hat mich sogar auf den Punkt gebracht in der Bibel, was ich sehr hilfreich fand. Warum hat es Jona gemacht? Gut, ich glaube, so von Jonas Perspektive, vielleicht hat er einfach Angst zu springen. Oder? Kann man so irgendwie nachvollziehen? Weiß nicht, ob er hier auf einem großen Schiff wart und diese riesen Wellen. Ist schon beängstigend. Ich weiß nicht, ob ich das machen könnte. Vielleicht war das der Grund. Aber ich glaube, aus Gottes Perspektive wollte er uns etwas über Jesus sagen. Und zwar, Jona hat sein Leben quasi in den Händen von ungläubigen Menschen gegeben. Wer waren diese Leute auf dem Schiff mit ihm? Wir haben gehört, die haben ihre verschiedenen Götter um Hilfe angefleht. Das heißt, es waren keine gläubigen Juden, die an den einen Gott Israels geglaubt haben. Das waren die Heidenvölker. Und genau das findest du über Jesus im Neuen Testament. Es steht nämlich in Lukas 24,7, er wurde in den Händen sündiger Menschen ausgeliefert. Das heißt, Jona gab sein Leben in den Händen von Heiden, die ihm den Tod ausgeliefert haben. Und genauso Jesus. Er hat sein Leben in den Händen von den Römern gegeben, die ihn dann ans Kreuz genagelt haben für uns. Und genau auch da ist eine weitere Parallele. Wir sehen, das Gericht Gottes kam eigentlich über das ganze Schiff. Ist interessant, oder? Also es kam nicht einfach nur auf Jona, der ja für diesen Sturm verantwortlich war, sondern alle im Schiff waren von diesem Tod oder von dem Sturm betroffen. Und Jona opfert sein Leben, um das Gericht Gottes quasi wegzunehmen. Und genauso Jesus. Das Gericht Gottes gilt eigentlich allen Menschen. Die Bibel sagt, alle haben gesündigt und erlangen die Herrlichkeit Gottes nicht. Die Strafe für die Sünde ist der Tod, ist die ewige Trennung von Gott. Aber was macht Jesus? Er nimmt dein Gericht, mein Gericht, unsere Sünde auf sich selbst, damit wir dieses Gericht nicht nehmen müssen, selber. Also es war die Selbstaufopferung Jonas, die die Leute vom Gericht Gottes gerettet hat. Und es ist die Selbstaufopferung Jesus, was uns vor dem Gericht Gottes rettet. Wir sehen dann eine weitere Parallele, die Jesus selber dann bringt. Das ist Matthäus 12, 39 bis 40. Die Juden befragen ihn, wollen unbedingt ein Zeichen, dass er von Gott gesandt ist. Und er sagt euch, ich gebe euch das Zeichen des Jonas. Und dann steht in Vers 40, denn wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des großen Fisches war, so wird der Menschensohn 3 Tage und 3 Nächte im Schoß der Erde sein. Also der Grund, warum wir diese Geschichten heute Morgen vergleichen, ist, weil Jesus selber das getan hat. Er sagt uns, schau die Geschichte Jonas an und lerne was über mich, mein Leben und meinen Dienst. Und eine Frage, die vielleicht ein bisschen umstritten ist, auch wenn du die ganzen Kommentare durchschaust, ist, war Jona im Bauch des Fisches wirklich tot? Also hat er so eine Nahtoderfahrung oder ist er wirklich gestorben und Gott hat ihn von den Toten auferweckt? Könnt ihr gerne in euren Kleingruppen diskutieren und die verschiedensten Meinungen haben. Ich finde, beide Möglichkeiten sind völlig in Ordnung. Gott ist mächtig genug, ihm am Leben zu halten in diesem Fisch. Keine Ahnung, ob genug Sauerstoff war, aber Gott kann das tun, ihm am Leben halten. Das tut mir irgendwie ein bisschen leid, wenn er tatsächlich die ganze Zeit am Leben war. Weil ganz ehrlich, stell dir mal vor, 3 Tage, 3 Nächte in einem Fisch zu sein, das ist ekelhaft. Ja. Da denke ich mir, lieber sterben, wieder auferweckt werden. Das ist entspannter. Aber es ist auch möglich, dass er wirklich gestorben ist und dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat. Das ist die andere Option. Wie auch immer, ich glaube, was für eine Meinung du dazu hast, ist gar nicht so wichtig. Das, was wichtig ist, ist die Art und Weise, wie Jonas seine Erfahrung in diesem Fisch beschreibt. Also du siehst in Kapitel 2, er betet zu Gott um Rettung. Und da sind einige Parallelen auch zu Jesus wieder und was Jesus erlebt hat. Du siehst es zum Beispiel, ich habe euch da das zusammengefasst auf der Folie. Und zwar in Jona 2, Vers 5, da sagt er, da sprach ich, verstoßen bin ich von deinen Augen hinweg. Das heißt, er ist irgendwie entfernt von der Gegenwart Gottes, weil das Gericht Gottes auf ihn gekommen ist. Und das steht auch über Jesus. Als er am Kreuz hängt, sagt er, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Also auch Jesus wurde getrennt von dieser Gegenwart Gottes. Und der Grund dafür ist ganz einfach. Von Anfang an in der Bibel siehst du, Sünde trennt von Gott. Gott ist heilig. Wir können nicht zu ihm kommen, wenn Sünde in unserem Leben ist. Das siehst du von Anfang an, dass Adam und Eva, sie haben gesündigt, sie wurden aus dem Garten Eden entfernt, aus der Gegenwart Gottes. Und deswegen, als Jesus am Kreuz war und er deine Sünde, meine Sünde auf sich selber genommen hat, musste er von der Gegenwart des Vaters getrennt werden. Das war ein Teil von diesem Gericht. Trennung von dem Vater. Und dann siehst du die zweite Parallele, Jona 2, Vers 3, aus dem Schoß des Sheol schrie ich um Hilfe. Okay, das wird dieses Wort Sheol benutzt. Weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Das ist ein hebräisches Wort, was für Unterwelt oder für das Grab benutzt wird. Also Jona, ob er tot war oder nicht, er beschreibt es zumindest so, ich war in der Unterwelt. Ich war tot. Und in Apostelgeschichte 2, Vers 30 steht, David hat voraussehend von der Auferstehung des Christus geredet, dass er weder im Hades zurückgelassen worden ist, noch sein Fleisch die Verwesung gesehen hat. Also Hades ist einfach das griechische Wort für Sheol. Bedeutet genau das Gleiche, nur eine andere Sprache. Das heißt, Jona und auch Jesus waren in gewisser Weise in der Unterwelt, im Grab reingelegt. Aber das Coole an dieser Geschichte ist ja, es endet nicht dort. Am 3. Tag wurde Jona wieder ins Land der Lebenden rausgespuckt vom Fisch. Und Jesus auch. Er ist nicht im Grab geblieben. Der Grab konnte ihn nicht halten. Er ist siegreich auferstanden. Und das ist der Beweis dafür, dass Jesus den Preis deiner Sünden am Kreuz tatsächlich bezahlt hat. Weil der Tod konnte ihn nicht halten. Preis ist bezahlt. Gericht ist vorbei. Jesus war siegreich am Kreuz von Golgatha. Und das ist ein Grund zur Freude. Das ist ein Grund, warum wir Jesus anbeten können. Und das ist, glaube ich, eines der Kerninhalte des Christentums. Nicht nur der Tod Jesu, das ist zentral, definitiv, aber auch die Auferstehung. Wisst ihr warum? Ein Retter, der im Grab ist, sich selber nicht retten konnte, kann dich nicht retten. Und deswegen, weil Jesus lebt und aus dem Grab rausgekommen ist, ist er auch fähig, dir das ewige Leben zu schenken. Das ist die Botschaft des Christentums. Wir haben einen lebendigen Retter, der fähig ist, dich zu retten. Wieder spricht Gott zu Jona. Geh zur großen Stadt Ninive und verkündige die Botschaft, die ich dir gesagt habe. Und dieses Mal sagt Jona, ich gehe nicht wieder in diesen Fisch. Okay, ich gehe nach Ninive. Ist ja gut, ich habe es verstanden. Kann ich irgendwie nachvollziehen, okay? In Afrika gehe ich oft durch diese Fischmärkte durch. Ich kaufe nie was, aber ich muss da durch, um Tomaten zu kaufen. Und es stinkt einfach bestialisch. Und deswegen, ich verstehe, warum Jona dann einfach geht. Er geht hin und er fängt dann zu predigen. Und es ist schon eine harte Botschaft. In 40 Tagen wird diese Stadt zerstört werden. Und vielleicht hat es auch geholfen bei seiner Predigt, weil er so ein bisschen sauer war und dann richtig draufgehauen hat. Keine Ahnung. Aber es passiert etwas Unerwartetes. Und zwar, die Leute reagieren eigentlich nicht, wie man das denken würde. Das waren Heiden, die haben an wie viel tausend Götter geglaubt. Und dann kommt irgendein willkürlicher Prophet da angelaufen, bringt irgendeine Botschaft von einem willkürlichen Gott. Aber irgendwie glauben sie dran. Und das liest du in Kapitel 3, Vers 5 und 8. Die Leute von Ninive glaubten Gott und beschlossen alle zu fasten. Und dann wird weiter beschrieben in diesen Versen, wie sie Buße tun, wie sie aufgerufen werden, umzukehren von ihren Sünden. Also gerade Vers 8. Menschen und Tiere sollen mit dem Trauersack bedeckt sein und mit aller Macht zu Gott rufen. Alle sollen sich von ihren bösen Wegen umkehren und aufhören, Unrecht zu tun. Also sie taten diese zwei Dinge. Sie haben geglaubt, dass diese Botschaft wirklich wahr ist, dass es von diesem Gott Israels kommt. Und zweitens, sie haben Buße getan. Und Buße tun ist nicht nur zu sagen, hey, es tut mir leid, und dann lebst du genauso weiter wie vorher. Buße tun ist im Prinzip eine 180-Grad-Wendung zu machen in deinem Leben. Es ist zum einen eine Sinnesänderung, du fängst an, anders zu denken, aber auch anders zu handeln, weil dein Denken anders ist. Das heißt, du läufst in diese Richtung, du lebst dein Leben, du bist ohne Gott unterwegs, machst, was du willst. Aber du merkst so, hey, ich gehe gerade in die falsche Richtung und Buße ist, ich kehre um. Ich drehe mich um und gehe wieder Richtung Jesus. Ich fange an, so zu leben, wie er das von mir möchte. Und als Gott diese Reaktion sah, stoppte er das Gericht. Er hatte Gnade mit den Menschen, die richtig reagiert haben auf seine Botschaft. Und es ist genauso heute. Diese Botschaft hat sich seit dem Alten Testament eigentlich nicht verändert. Das sind diese zwei Dinge, die Gott von uns heute will, wenn wir Rettung erfahren wollen, wenn wir eine neue Beziehung mit Gott möchten. Gott will Glaube und Buße. Wir glauben zum einen, dass Jesus unser Retter ist. Dass er am Kreuz für mich und für dich gestorben ist. Wir glauben, dass er von den Toten auferstanden ist. Glaube ist auch ein anderes Wort für Vertrauen. Ich vertraue darauf, dass Jesus mich retten kann von meinen Sünden. Und ich tue auch Buße. Ich kehre um von meinem alten Leben und fange an, mit Jesus zu gehen. Tut Buße und glaubt dem Evangelium. Wir gehen zum letzten Kapitel im Buch Jonas und das finde ich so das wichtigste Kapitel in diesem Buch. Da spitzt sich so für mich alles zu. Und zwar, Jonas sieht die Reaktion von diesen Menschen, dass Gott Gnade mit ihnen hatte und er wird dann richtig stinksauer. Er kann es überhaupt nicht nachvollziehen, dass Gott Gnade mit diesen Menschen gehabt hat und er fängt an, mit Gott zu diskutieren, zu argumentieren, warum tust du das, warum hast du Gnade mit diesen Leuten? Und er sagt auch, deswegen wollte ich nicht hierher. weil ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, dass du große Geduld hast und dass deine Güte keine Grenzen kennt, dass du einer bist, dem das angedrohte Unheil leid tut. Deswegen wollte Jona nicht nach Nineveh. Er wusste, Gott ist gnädig. Ist schon krass, oder? Oder was für ein Diener Gottes. Ihr wollt keinen Jona als Pastor, okay? Seid dankbar für Stefan. Es ist schon krass. Also natürlich, wir verstehen das vielleicht aus unserer Perspektive nicht ganz, aber man muss sich das vorstellen, das war das Assyrische Reich. Das waren die Feinde Israels. Also Jona sieht nicht einfach irgendwelche Menschen, die leiden. Er sieht, das sind meine Erzfeinde. Das sind die Leute, die ständig nach Israel kommen. Sie bringen Leute um, sie schleppen Leute in die Sklaverei. Er denkt sich, hey, diese Leute, ich bin so dankbar, wenn die weg sind. Diese Leute, wenn es irgendjemand verdient, Gericht Gottes zu erleben, dann diese Menschen. Das war Jonas Gedanke. Er sah seine Feinde und er wollte nicht, dass sie gerettet werden. Und Gott beschließt dann in dieser Situation, Jona eine Lektion zu erteilen. Und weil ich gerade aus der Trockenzeit in Uganda komme, kann ich wirklich mich mit dieser Lektion identifizieren. Es muss nämlich knalleheiß gewesen sein und Gott lässt dann so einen Baum wachsen für Jona. Er ist irgendwie außerhalb der Stadt, wahrscheinlich keine Bäume, schenkt ihm einen Baum und Jona denkt, oh danke. Ich kenne es wirklich, ja, es ist knalleheiß und du setzt dich unter einen Mangobaum und denkst, oh, das ist schön. Und das war Jonas Erfahrung, der genießt den Schatten einfach. Aber Gott schickt dann einen Wurm, der Wurm isst über Nacht diese Pflanze weg und Jonas sitzt wieder in der knallen Sonne. Und er schwitzt, es ist sogar so heiß, dass er sagt, ich will hier einfach sterben, hat wahrscheinlich kein Wasser, Migräne ist schon gekommen, also richtig schlimm für ihn. Und genau da, an diesem Tiefpunkt, kommt Gott wieder und erteilt ihm diese Lektion. Er sagt, Jona, du bist wütend, weil dieser Baum gestorben ist. Was hast du denn eigentlich getan, damit dieser Baum dorthin kommt? Hast du es gepflanzt? Hast du es gewässert? Irgendwelche Nährstoffe in den Boden gelegt für den Baum? Nein, gar nichts. Du hast gar nichts dazu beigetragen, dass dieser Baum dort ist oder das Leben hat und trotzdem bist du genervt, dass es stirbt. Und jetzt versetz dich mal in meine Situation, sagt Gott. Er sagt, da sind 120.000 Menschen in dieser Stadt, die in geistlicher Dunkelheit leben. Und ich habe sie aber erschaffen. Sie sind in meinem Ebenbild erschaffen und ich liebe sie. Das ist meine Schöpfung. Und deswegen verstehe, warum ich sie nicht zerstören will, verstehe, warum ich Gnade mit ihnen haben will. Das sind meine Menschen. Das sind Menschen, die ich erschaffen habe und die mir wichtig sind. Er sorgt sich um seine Schöpfung. Das siehst du in Ezekiel 33,11, da steht, mir gefällt es nicht, wenn ein Schuldiger stirbt, im Gegenteil. Ich freue mich, wenn er von seinem falschen Weg umkehrt und am Leben bleibt. Also auf der einen Seite, Gott ist gerecht. Er nimmt Sünde total ernst, es ist für ihn kein Spiel. Das siehst du gerade am Kreuz. So ernst war deine Sünde, dass der Sohn Gottes einen qualvollen Tod am Kreuz sterben müsste. So ernst nimmt Gott Sünde. Aber Gott ist auch so gnädig, dass wenn Menschen richtig reagieren, er sowas von bereit ist, Gnade mit ihnen zu haben. Er will ihnen das Leben schenken. Das ist sein Ziel. Und das finde ich das Geniale im Buch Jona. So endet es mit dem Hinweis auf das Wesen Gottes, auf das gnädige Wesen Gottes. So eine letzte Frage, die ich mir da gestellt habe, ist, warum hat Gott nicht einfach einen anderen Propheten geschickt? Warum diesen bockigen Mitarbeiter, oder? Ich meine, tatsächlich, wenn du den Ablauf der Bibel anschaust, es waren zumindest zwei andere Propheten tätig zur gleichen Zeit. Hosea und Amos. Und wenn du ihre Bücher liest, das waren eigentlich richtig gute Leute. Ja, die waren gehorsam, die waren irgendwie auf einer Wellenlänge mit Gott. Warum nicht einfach einen von denen schicken? Wäre doch viel leichter. Ich glaube, es liegt daran, dass Gott uns zeigen möchte, den Kontrast zwischen Menschen, wie wir manches Mal mit unseren Feinden umgehen und wie Gott mit seinen Feinden umgeht. Ja, er ist ein gerechter Gott. Dieses Gericht, das war ernst. Und trotzdem, er sieht seine Feinde und sagt nicht wie Jona, hey, ihr verdient es nicht, gerettet zu werden. Sondern er sieht uns, die Feinde Gottes sind wegen der Sünde in unserem Leben und er sagt, ich liebe euch trotzdem. Ich will euch trotzdem retten. Ich will euch trotzdem Gnade schenken. Also so endet das Buch Jonas, damit wir verstehen können, wie Gott ist, was sein Wesen ist, was ihn ausmacht. Das ist dasselbe Gott, dem wir heute dienen. Der hat sich nicht verändert. Das ist derselbe Gott, der heute noch gerecht ist und dasselbe Gott, der mit Sünder Gnade haben will. Und das ist der Grund, warum Jesus gekommen ist, um Gnade zu schenken für Sünder, die Buße tun und an ihn glauben. Ich will uns am Ende drei Punkte mitgeben. Und das Lobpreisteam darf gerne eigentlich schon nach vorne kommen. Der erste Punkt, den ich für euch habe, ist weniger wie Jona und mehr wie Jesus. Und ich glaube, jeder von uns kennt diese Erfahrung, dass wir uns manches Mal doch wie Jona verhalten. Gott gibt uns einen Auftrag, wir sollen irgendwas tun und wir finden dann Ausreden, es nicht zu tun. Wir haben irgendwas anderes gerade im Programm, irgendwas anderes ist wichtiger oder manches Mal ist es für uns einfach zu schwierig und wir finden Ausreden. Aber ich glaube, eure Motivation ist auch meine, mein Wunsch, ich will mehr wie Jesus sein. Wenn Gott mir einen Auftrag gibt, will ich wie Jesus sein, der sagt, ja, das tue ich gerne aus Liebe zu Menschen. Jesus sagt in Johannes 20, 21 bis 22, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Dann hauchte er sie an und sagte, empfangt Heiligen Geist. Also wir folgen dem Auftrag Jesu. Jesus hat am Kreuz alles vollendet, was nötig war, um deine Seele zu retten. Aber was fehlt ist, dass Menschen in die Welt rausgehen müssen und das Evangelium verkündigen müssen. Menschen müssen davon hören, um diese Botschaft anzunehmen. Genauso wie die Leute in Ninive. Sie haben die Botschaft geglaubt. Und das Schöne ist ja, wir sind nicht alleine. Gott hat uns nicht da rausgeschickt, auf eigene Faust es zu schaffen, sondern er sagt, empfangt den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist da, um dich zu befähigen, diesen Auftrag auszuführen. Weniger wie Jona, mehr wie Jesus. Das Zweite ist ganz einfach, du darfst in der Wertschätzung des Wesens Gottes wachsen. Das Christentum ist nicht einfach eine Religion, wo wir irgendwelche Regeln oder Rituale befolgen. Wir leben in einer lebendigen Beziehung mit Gott. Und jetzt stell dir mal vor, du bist 10 Jahre verheiratet, ich komme zu dir und sage, hey, sag mir was über deinen Ehemann, über deine Ehefrau. Und du guckst mich an und sagst, puh, keine Ahnung. Wäre doch richtig komisch nach 10 Jahren, oder? Wenn du so lange verheiratet bist, dann kennst du die Person. Du kannst manchmal die Sätze fertig machen, die sie angefangen haben. So gut kennt man sich. Und genauso muss es mit Gott sein. Wir wollen wachsen in unserem Verständnis von, wer dieser Gott ist. Und deswegen meine Nummer 1 Frage beim Bibellesen, was ich nur empfehlen kann, ist, was sagt mir dieser Text, den ich gerade lese, über Gott? Was kann ich über diesen Gott lernen, dem ich nachfolge und anbete? Und genauso siehst du in dieser Geschichte Jonas. Wir lernen, Gott ist gerecht. Gott ist gnädig. Er ist voller Liebe. Und das dürfen wir lernen. Aber es geht mir nicht nur darum, dass du ein intelligenter Theologe wirst oder so. Okay? Das ist nicht nur was für den Kopf. Sondern das, was wir über Gott lernen, soll auch in unser Herz reinsinken. Es soll Anbetung auslösen. Und sagen, ey Gott, es ist gut, dass du gerecht bist. Danke, dass du gerecht bist. Danke, dass du Gnade mit mir hast, obwohl ich das nicht verdient habe. Danke, dass du ein Gott der Liebe bist. Es soll Anbetung in uns auslösen, wenn wir unseren himmlischen Vater besser kennenlernen. Und das Letzte, das baut einfach darauf auf, ist, sei dankbar für einen Retter, der dich liebt. Ich bin dankbar, dass Gott nicht Jona geschickt hat, um mir das Evangelium zu geben. Sondern er hat Jesus gesandt, der mit Freuden gekommen ist, um sein Leben zu geben für dich. Ich bin so dankbar, dass ich einen Retter habe, der mich liebt und für mich gekommen ist. Wir haben einen Retter, der freiwillig kam, einen Retter, der sich für dich interessiert, der dich liebt und eine Beziehung mit dir möchte. Das ist dieser Jesus, den wir anbeten. Das ist was Wunderbares. Es ist so ein Geschenk, dass wir diesen Jesus kennen dürfen. Ich möchte einfach, bevor wir ein Lied singen, eine Gelegenheit geben für Menschen, die vielleicht noch nie eine bewusste Entscheidung für Jesus getroffen haben. Und dafür möchte ich bitten, dass wir einfach alle die Augen schließen. Und wenn du heute Morgen hier bist, es hat dich angesprochen und du sagst, ich möchte diesen Jesus kennenlernen. Ich möchte, dass dieser Jesus in mein Leben kommt, meine Sünden vergibt und mir eine neue Beziehung mit Gott schenkt. Dann darfst du einfach deine Hand heben als Zeichen, damit wir das sehen können von hier vorne. Alle Augen sind geschlossen, außer meine, aber Gott sieht es. Du darfst die Hand heben, wenn du das möchtest. Wenn du von deinen Sünden dich umkehren willst, danke. Ja, ich sehe die zwei Hände da drüben. Und das ist was Schönes, wenn du das erlebst, wie Gott in dein Leben kommt und deine Sünde wegnimmt. Es ist so eine schöne Erfahrung und du darfst ab diesem heutigen Tag mit Jesus dein Leben leben. Ich möchte einfach für die zwei Personen beten, die ihre Hand gehoben haben. Und dann gehen wir in den Lobpreis. Himmlischer Vater, ich danke dir so sehr für dein Wort. Ich danke dir, dass du so deutlich sprichst dadurch, dass wir dich dadurch kennenlernen dürfen und diese Erfahrung machen, dass du alle Sünde wegnimmst. Ich danke dir für diese zwei Menschen, die die Hand gehoben haben, die ein Zeichen setzen wollen. Ja, sie wollen diese Beziehung mit dir. Sie wollen, dass du in ihr Leben kommst, sie neu machst, alle Sünde wegnimmst. Und wir bitten dich, dass du in diesem Moment kommst, sie erfüllst mit deinem Heiligen Geist, dass sie deine Gegenwart spüren dürfen, dass du mit ihnen bist, dass sie ab jetzt Kinder Gottes sind und eine weiße Weste haben. Alle Sünde ist weggewaschen durch das Blut Jesu am Kreuz. Wir danken dir dafür, Jesus, in deinem Namen. Amen.